in dieser Episode.
Als Schüler damals fand ich, dass die Schule mich nicht gut auf das Leben vorbereitet hat. Und das möchte ich jetzt als Bildungsminister verändern. Wir brauchen auch einen kulturellen Wandel und auch ein Bewusstsein von Eltern, was es bedeutet, nämlich den Kleinkindern schon vorzuleben.
Im Aktionsplan steht, in den Kindergärten quasi eine kostenlose Jause zur Verfügung stehen soll. Gibt es da schon Umsetzungspläne, wie das auch am Land umgesetzt wird?
Ich bin überhaupt ein Freund davon, das Mittagessen als Teil der Bildung zu sehen. Und ein Aspekt davon ist auch die Ernährungsbildung.
Wir arbeiten komplett viel mit Pädagoginnen. Und da merke ich immer wieder, es sind die meisten Pädagoginnen extrem engagiert. Aber wie schaut es aus rund um die Lehrerinnenbesetzung?
Es gibt da einfach große Unterschiede. Deshalb ist Bildungsarbeit auch nie zu Ende. Das ist ein ständiges Verbessern, um unsere Gesellschaft voranzubringen und auch Chancengerechtigkeit herzustellen.
Essen ist mehr als satt werden. Es erzählt Geschichten von Menschen, Tieren, Landwirtschaft, Lebensräumen, Gesundheit und vielem mehr. Das ist Wer nichts weiß, muss alles essen. Der Podcast von Landschaft Leben. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge zu den Themen Wissen, Essen und allem, was dazwischen liegt. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Maria Fanninger. Ich freue mich voll, dass du wieder mit dabei bist. Und vor allem freue ich mich heute auf diesen Podcast auch ganz besonders, weil ich sage ja immer, dass im Grunde jeder Mensch einen guten Zugang zum Essen erlernen soll, weil so hat er einfach eine gute Basis fürs Leben. Deshalb machen wir von Landschaft Leben natürlich auch unsere Unterrichtsmaterialien, weil wir genau das finden, dass das Wissen zum Essen zu den Kindern muss und dass diese einfach mit dem gleichen Wissen und mit dem Zugang und mit der Geschmacksprägung in ein Leben starten sollen, in voller Fülle und in dem, dass sie sich einfach gesund erhalten können mit dem, was sie essen. Und genau aus dem Grund habe ich mir heute den Bildungsminister eingeladen, um die ganze Thematik einmal zu besprechen, wie es eigentlich im schulischen Kontext ausschaut mit unserem Essen. Und der Bildungsminister hat eigentlich jetzt ganz ehrlich einen Plan, wie wir vernommen haben, nämlich den Plan Z. Er möchte das Bildungssystem quasi in Österreich ein bisschen reformieren. Man hört ganz viel und darum freut es mich voll, dass du da bist. Christoph Wiederkehr, unser österreichischer Bildungsminister. Herzlich willkommen.
Danke sehr, freue mich sehr, bei dir zu Gast sein zu dürfen.
Jetzt kennt man dich natürlich aus dem Fernsehen. Man nimmt ein paar Sachen wahr, man nimmt wahr, dass du was vorhast, also dass du wirklich einen Plan oder ein Ziel verfolgst. Es ist jetzt nicht irgendwas, was man bei dir vernimmt, so alles erhalten wollen, sondern schon in Bewegung bleiben und auch in Bewegung kommen und auch durchaus reflektierend, dass du draufschaust auf unser Bildungssystem und sagst, hey, da ist absolut was zu tun. Jetzt ist es immer sehr mutig, vor allem, wo man weiß, dass eine Legislaturperiode quasi enden wollen ist und eigentlich eine Bildungsreform sicher länger dauert wie eine Legislaturperiode. Und es war voll spannend, mit dir halt da richtig mal einzubringen, welche Dinge hast du dir vorgenommen für unser Bildungssystem und was gehst du jetzt als nächstes an? Aber vorher vielleicht einmal zu dir als Mensch, wer bist du?
Ja, ich bin in Salzburg aufgewachsen, in einer sehr internationalen Familie. Meine Mutter ist Französin, mein Vater ist Ungar und habe so unterschiedliche kulturelle Hintergründe mitbekommen, aber auch unterschiedliche Speisen zum Beispiel durch meine Mutter, insbesondere die auch französisch geprägt für mich zum Beispiel ein tägliches warmes Mittagessen seit meiner Kindheit einfach immer fester Bestandteil meines Lebens war. Und drum bis heute für mich prägend ist. Ich war schon in der Schulzeit politisch interessiert. Ich hatte in der Schulzeit schon den Drang, etwas zu verändern und zu gestalten. Und das habe ich mir bis heute erhalten. Als Schüler damals fand ich, dass die Schule mich nicht gut auf das Leben vorbereitet hat. Und das möchte ich jetzt als Bildungsminister verändern, nämlich die Schule zu reformieren, grundsätzlich zu erneuern, weil unsere Gesellschaft sich auch so stark verändert hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und das sehe ich als meine Berufung, als auch mein Interesse, Politik zu gestalten und damit das Leben von uns Menschen besser zu machen. Und Bildung ist dafür das Fundament, der Schlüssel für so viele Lebensbereiche, aber insbesondere für ein selbstbestimmtes und auch ein glückliches Leben.
Das ist eh voll spannend. Also du bist jetzt nicht direkt aus der Branche sozusagen und ich finde auch immer, dass man die Probleme nicht da lösen kann, wo sie eigentlich entstehen. Das heißt, meistens ist man dann ein bisschen blind, wo man in der Sphäre eigentlich schon immer drinnen ist. Das heißt, du bist jetzt nicht ein Quereinsteiger, aber jemand, der was aus seinen eigenen Erleben sozusagen das entwickelt hat, dass er sagt, hey, da haben wir was zu tun. Ich möchte eigentlich die Menschen anders aufs Leben vorbereiten.
Ja, seitdem ich 14 bin, ist Politik meine Leidenschaft und Bildung mein Herzensanliegen. Als ich 14 war, gab es aber keine Partei, die mich vertreten hat. Ich war liberal, das habe ich damals schon gewusst. Mir ging es darum, möglichst viel persönliche Freiheit selber zu haben, aber auch anderen Menschen möglichst viel persönliche Freiheit zuzugestehen und in den Menschen das Potenzial und das Positive zu sehen. Damals gab es aber keine Partei für mich. Das habe ich dann erst während des Studiums, wo ich mich auch politisch engagiert habe, selber mich politisch engagiert bei einer liberalen Studierendenorganisation. Und daraus ist dann NEOS entstanden mit Matthias Strolz, der Partei, der Bildung das Herzensanliegen ist und die sich für Europa einsetzt. Und das war für mich dann ein Volltreffer als politisch interessierter Mensch, der gerne etwas für die Gesellschaft gestalten wollte, nämlich eine Partei, die zukunftsorientiert ist und die Themen offen, ehrlich und auch mutig anspricht. Und da habe ich einen Beitrag dazu leisten können, dass heute NEOS Teil der Bundesregierung ist und sehe es in der Demokratie als großes Privileg an, selber gestalten zu dürfen. Die Macht, die ich geschenkt bekommen habe durch eine Wahl, ist geliehen auf Zeit und aus der sollte man das Beste machen, um unsere Gesellschaft ins Positive zu verändern.
Mhm. Muss man natürlich ganz schön Gas geben, weil meistens ist sie sehr eingeschränkt. Also natürlich voll schön, wenn man über eine längere Zeit dem dienen kann, aber wenn es einfach nur eine kurze Zeit ist, muss man in einer kurzen Zeit relativ viel einlegen. Das merkt man bei dir auch, dass du dass du einfach was vorhast, du möchtest was vorlegen. Ich glaube, dass auch ganz wichtig ist, wahrscheinlich was zu tun, was nachher gar nicht mehr aufgehört werden kann in dem Sinn, sondern dass man es einfach weitermacht. Hat mir jetzt voll gut gefallen, der Herleitung auch, muss ich jetzt nochmal ganz kurz herholen, französischer Einfluss, die alle Butterproduzenten Österreichs freuen sich jetzt gerade. Ja, weil wir wissen, die französische Küche bringt zu uns auch den Buttereinsatz. Also voll cool, also internationaler Zugang eigentlich von deiner Seite, den du jetzt in Österreich voll gut auslebst.
Mhm. Absolut, Kindheit ist da auch prägend, wie man aufwächst und oft kommt man dann erst später drauf, eigentlich erst im Erwachsenenalter, wie prägend die eigene Kindheit war. Mhm. Und da eben auch der Einfluss beispielsweise der französischen Kultur und Küche ist tatsächlich bis heute groß. Auch die Butter, auch vom Kochen, tatsächlich für mich auch bis heute ein wichtiger Bestandteil.
Was hat dich jetzt im Leben nicht oder in der Schule nicht aufs Leben vorbereitet? Weil du zuerst gesagt hast, in der Schule habe ich das nicht gelernt, was ich fürs Leben braucht hätte in der Intensität. Sogar so weit, dass du sagst, ich möchte eigentlich da was verändern, schon in diesen jungen Jahren.
Ja, mir war die Schule zu starr. Ich bin in ein konservatives Gymnasium gegangen in Salzburg und war als Kind schon ein Freigeist. Ich habe mir nie gerne sagen lassen, was ich zu tun habe. Und in der Schule hatte ich den Eindruck, dass wir zu wenig Freiräume hatten, nämlich auch selber Sachen kritisch zu hinterfragen. Und die eigene Kritikfähigkeit bei mir immer zu Widerstand geführt hat, bei den Lehrkräften in vielen Bereichen. Und ich aber immer neugierig war und lernen wollte. Aber gab es eine Zeit in der Schule, wo ich gar nicht mehr gerne in die Schule gegangen bin. Es gab auch einen Moment, wo ich fast aus der Schule ausgeschlossen worden wäre, hatte eine Verwarnung auf Schulausschluss. Und konnte dann zum Glück dieses negative Erlebnis und diese Erfahrung in was Positives ummünzen. Als Menschen entscheiden wir ja, wie wir mit solchen Erfahrungen umgehen. Und habe entschieden, zu kandidieren als Schulsprecher. Wurde dann auch gewählt. Und meine erste Sache, die ich umgesetzt habe, die ich auch versprochen habe, war eine Schuljause. Es gab nämlich bei mir in der Schule keine Jause. Und das war mein erstes Wahlversprechen, das ich jemals bei einer Kandidatur gegeben habe. Und das habe ich dann auch umgesetzt innerhalb von wenigen Monaten.
Was soll ich da jetzt sagen? Sehr sympathisch. für unser Thema, wer nichts weiß, muss alles essen, wo wir uns sehr für das einsetzen, wie auch Kinder verpflegt werden, dass nicht nur das Wissen quasi in die Schulen kommen, sondern auch das, wie immer versorgt werden, ist das natürlich ein super Anspruch. Finde ich mal genial, den Unmut quasi zu bündeln und diese Energie, die ja grundsätzlich neutral war, nicht in irgendwas Negatives münden zu lassen, sondern dann aktiv zu werden, ist voll lässig und voll schön. Wir sehen immer, dass wir das Wissen zum Essen sehr gut in die Schulen bringen, dank dem Bildungsministerium, die uns seit Anbeginn eigentlich unterstützen, dass wir die Unterrichtsmaterialien zu den Pädagoginnen und Pädagogen bringen, über die Bildungsdirektionen, was voll lässig ist. Aber was wir immer wieder natürlich als Rückmeldung kriegen, ist sehr oft, dass die Pädagoginnen dann zwar in den Klassenräumen das Wissen zum Essen den Kindern vermitteln, aber kaum machen sie die Klassentür auf, finden sie sehr oft eigentlich jetzt nicht das vor, was ihnen eigentlich gelehrt wird, dass sie ausgewogen essen sollen, ballaststoffreich und so weiter. Und dann kommen sie zum Schulbuffet und haben zwischen Schokocroissant und rosaroten Donut oder irgendein Süßgetränk auszuwählen. Und natürlich auch sehr oft zu einem Ötter, wo sie eigentlich noch nicht wirklich entscheidungsfähig sind, nämlich dass sie selber wirklich die Verantwortung auch übernehmen können. Sie finden eigentlich vieles vom Falschen vor und kennen eigentlich kaum eine richtige Entscheidung treffen in dem Sinn, dass sie sich gut versorgen, weil eigentlich die Versorgung sehr willkürlich ist in Österreich. Jetzt sagst du, eine Jause per se, natürlich ist auch wichtig, was für Jausen das angeboten wird. Hast du da einen Plan, wie du vorgehen könntest, dass man eigentlich in Österreich eine gute, ausgewogene Versorgung in die Schulen kriegt und dass da so keine Willkür eigentlich vorherrscht?
Ich sehe da einen großen Wandel, in dem wir gerade sind und der auch die letzten Jahre schon stattgefunden hat. Beispielsweise bei meiner Schuljause, die ich eingeführt habe, da gab es schon Donuts und zuckerhaltige Getränke. War auch kein großes Thema. Heutzutage ist das schon anders. Was ich erlebe, ist, dass zum Beispiel Initiativen wie Wasserschulen massiv zugenommen haben. Beispielsweise in Wien ganz viele Volksschulen, wo nur Wasser getrunken wird. Und das eben eine gesunde und wichtige Alternative ist zu Softdrinks und zuckerhaltigen Getränken. Oder auch das Thema Mittagessen in der Schule hat sich kulturell massiv geändert in den letzten Jahren, indem auch mehr ganztägige Schulformen entstanden sind und hier auch ein Mittagessen, ein warmes Mittagessen angeboten wird. Ich bin überhaupt ein Freund davon, das Mittagessen als Teil der Bildung zu sehen. Bin auch ein Anhänger von ganztägigen Schulangeboten, auch für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, aber insbesondere für die Bildung der Kinder. Und ein Aspekt davon ist auch die Ernährungsbildung. Das heißt, Mittagessen ist auch ein Teil von einer Bildung, die man genießt. Und es gibt unglaublich viele Familien, die das nicht machen, die gar kein gemeinsames Essen kennen und schon gar nicht ein gesundes, warmes, gemeinsames Essen. Und hier hat die Schule eine wichtige Aufgabe, nämlich auch Bildung zu vermitteln an diejenigen Kinder, die es von zu Hause nicht mitbekommen.
Du sprichst jetzt wahrscheinlich auch, also jetzt sehr, sehr, sehr für Wien natürlich, wenn ich jetzt in die Bundesländer schaue, schaut das natürlich komplett anders aus. Also wir haben da von Ganztagsschulen, sind wir da weit, weit weg jetzt von der vollständigen Versorgung, beziehungsweise auch von dem, dass man gute Mittagsversorgung zum Beispiel hat, das auch sehr willkürlich ist. Das macht beim einen macht's ein Gasthaus, muss jetzt gar nicht einmal so schlecht sein, aber wenn man Glück hat, ist vielleicht wirklich ganz gut und sonst ist vielleicht jeden Tag Bernerwürstel mit Pommes oder sonst irgendwas oder sehr, sehr einseitige Ernährung oder man wird irgendwo mitversorgt oder so irgendwas. Sehr oft am Land ist da noch gar keine Ambition für Mittagsversorgung sozusagen. In der Stadt nimmt man immer wieder wahr, in Wien, dass eigentlich auch jetzt für Ganztagsschulen kostenloses Mittagessen zum Beispiel in öffentlichen Schulen gibt, was unglaublich lässig ist auch für die Versorgungsgerechtigkeit eigentlich der Kinder, weil manche, wie du jetzt sagst, sozial schwächeren Gefügen werden oft gar nicht so wirklich versorgt, kommen ohne Frühstück in die Schule sogar vielleicht, haben dann vielleicht ein Mittagessen, was voll lässig ist und gut ist. Aber in vielen Bereichen in Österreich haben wir das noch nicht. Ist da geplant oder habt ihr das jetzt schon mal angeschaut, wie die Situation ist und geplant auch, wie man sowas ausrollen könnte, jetzt auch Wasserschulen zum Beispiel, ist voll zentriert eigentlich in Wien. Dann gibt es das Fruchtprogramm, wo Obst gratis zur Verfügung gestellt wird in Schulen, auch in Wien. Ist da ein Rollout einmal geplant oder sieht man das gar nicht so?
Ich sehe da große regionale Unterschiede, aber es gibt auch abseits von Wien Regionen, wo wirklich drauf geschaut wird, auch ganztägige Schulangebote und gesunde Ernährung zu forcieren. Es gibt aber in Österreich kein einheitliches Schulsystem dahingehend, dass es in jeder Region die gleichen Angebote gibt. Hier sind wir in einem föderalen Österreich, wo die Länder auch und Gemeinden hier eigene Freiräume haben, das zu gestalten. Drum ist hier eine Bewusstseinsarbeit besonders wichtig. Und es gibt von Seiten des Ministeriums auch Initiativen, um gewisse Programme zu forcieren. Zum Beispiel der Ausbau von ganztägigen Schulformen wurde erst letztens im Nationalrat wieder ein Paket beschlossen, um diese Schulformen zusätzlich von Bundesseite zu finanzieren, um so neue ganztägige Schulangebote zu ermöglichen. Wir sehen, dass die letzten Jahre in ganz Österreich die ganztägigen Schulangebote stark gestiegen sind. Über 10 Prozentpunkte mehr ganztägige Schulformen innerhalb der letzten 8 Jahre. Das sind schon extrem viele Kinder, die zusätzlich davon profitieren. Aber es ist noch einiges zu tun, das weiter auszubauen und auch zu sensibilisieren, was dann gegessen wird und auch wie gegessen wird. Da gibt es nämlich auch unterschiedliche Modelle. Und ist auch abhängig vom Alter der Kinder. Was ich besonders spannend finde, das Projekt ist, insbesondere mit Kindern im Volksschulalter auch dieses selbstbestimmte Entscheiden beim Essen mitzugeben, nämlich zum Beispiel Mittagessen in Buffetform, wo Kinder selber entscheiden, was und wie viel sie essen. Und das ist eine, finde ich, ganz gute Möglichkeit, um auch Ernährungsbildung durch Mittagessen stattfinden zu lassen.
Im Regierungsprogramm ist ja vorgesehen, dass man dass wirklich flächendeckend in Österreich Zugang zu einer kostenlosen Mahlzeit sein soll für alle Kinder, die ganztägig betreut werden. Wie ist dort die Ausrollung oder beziehungsweise der Plan, dass man das umsetzen kann? Gibt es da schon?
Da sind wir noch weit entfernt, auch weil die Budgetsituation in Österreich es aktuell nicht zulässt. Das ist schon finanziell und auch organisatorisch eine riesen Kraftanstrengung. Noch in meiner letzten politischen Funktion in Wien war es einer meiner größten Schwerpunkte, ganztägige Schulformen, auch mit kostenlosen Essen. Da haben wir innerhalb von wenigen Jahren 50 neue Schulstandorte zu Ganztagsschulen gemacht, wo es ein kostenloses, warmes, gesundes Mittagessen gegeben hat. Das Österreich auszurollen, ist ein großer finanzieller und organisatorischer Aufwand, der erst möglich sein wird, wenn die Budgetlage in unserem Land wieder besser ausschaut. Mhm.
Ja, ist voll spannendes Thema natürlich. Wie stößt du vor, dass dieses Bewusstsein, was du jetzt zuerst gesagt hast, dass einfach mehr Bewusstseinsbildung quasi betrieben wird, dass das so ist, dass man wirklich dann in jeder einzelnen Gemeinde, die dann für sich entscheidet, was heißt denn eigentlich ein gesundes, bedarfsgerechtes Essen für ein Kind? Macht man da jetzt über einen Aktionsplan zum Beispiel, da wo ja sicher nicht Meilensteine quasi festgelegt worden sind, Hilfestellungen für die föderale Auslegung sozusagen oder wie geht man da vor? Oder hofft man einfach, dass sich jeder selber weiterbildet oder gibt es da einen Plan im Planset?
Man kann ja auch mal Länder anschauen, wo es funktioniert. Mhm. Beispielsweise finnisches Schulsystem, das ich mir auch angesehen habe, wo alle Schulen, zumindest der Kinder bis 14, ein Mittagessen dabei haben, ein warmes und gesundes Mittagessen. Und wir sehen auch an der Langzeiterhebung dort, was für positive Auswirkungen das hat. Es hat positive Auswirkungen aufs Lernen, auf den Lernerfolg, auf die Konzentrationsfähigkeit, auf die Gesundheit der Kinder und besonders spannend auch auf die Körpergröße. Weil schlechte Ernährung oder Unterernährung Kinder weniger stark wachsen lässt. Und man sieht über diese Programme, die in Finnland vor über 30 Jahren eingeführt worden sind, dass das signifikant eine Veränderung bei der Körpergröße der Jugendlichen bedeutet hat. Und das finde ich einen sehr spannenden Aspekt. Und das zeigt, dass wir über gute Beispiele auch Überzeugungsarbeit in Österreich leisten können. Und selbstverständlich gibt es hier auch zentrale im Bildungsministerium koordinierte Programme und Initiativen, um insbesondere Ernährungsbildung und Gesundheitsbildung in den Schulen zu forcieren. Ist aber auch was anderes als die Frage, gibt es ein Mittagessen, sondern ist die Frage, wie wird das in der Schule vermittelt und wie setzen sich die Schulen, die Lehrkräfte und die Schülerinnen und Schüler mit dem Thema Ernährung und Gesundheit aus.
Mhm. Ist eigentlich Vorsorge grundsätzlich, wo man jetzt gesunde Lebensjahre anschaut von skandinavischen Ländern per se, die sind natürlich in den gesunden Lebensjahren ganz on top. Österreich da im letzten Drittel, im Europavergleich sozusagen, also weit unter dem europäischen Durchschnitt eigentlich auch. Auch im Übergewicht sind wir natürlich voll im Vormarsch. Also das ist dem ein bisschen geschuldet, dass man einfach wenig in der Prophylaxe macht und eigentlich da vorsorglich das nicht macht, sondern dann erst im medizinischen bedorft und eigentlich gut sind in Österreich, nämlich bei der medizinischen Versorgung, da geben wir am meisten Geld aus und in der Prophylaxe eigentlich nicht. Wer das, ist das jetzt, also jetzt kommst du mit sowas, schaust du Norwegen an, denkst du, ja cool, das funktioniert dort gut. Wie geht man das dann an? Also man stellt sich ja immer vor, als einzelner Österreicher, super Minister, man kann, ich habe irgendwann einmal gelesen, Minister, Diener des Volks sozusagen und als so nie mit dir voll war, dass du jemand bist, der was dem dienen will und da was verbessern will. Wie geht man das dann an? Ich habe da eine Perspektive von was, wo ich mir denke, wow, die haben es geschafft, eine ganze Bevölkerung quasi umzudrehen, in die Prophylaxe zu gehen und dann auch wirklich nachweislich mehr gesunde Lebensjahre vorweisen zu können, ein besseres Wachstum, weniger geringere Übergewichtsrate und so weiter, Konzentrationsfähigkeit, ein bisschen mehr besser aufs Leben vorbereitet, wie ich merke, die skandinavischen Länder, wo man in den Kindergärten zum Beispiel mit den Kindern voll viel draußen ist, wo man auch noch Dinge erlauben kann, wie dass die auf einen Baum aufkraxeln, was bei uns mehr und mehr was wert, was man eigentlich nicht mehr da darf. Wenn du diese Vision hast, wie brichst du das jetzt runter, dass wir das in Umsetzung bringen? Oder was nimmst du vor, dass du umsetzen könntest? Oder wird man da sofort irgendwie dann mit der Realität konfrontiert und sagt, ja super, da kann ich eigentlich eh nur ein bisschen was bewirken? Oder hast du schon nur die Sicht auf das, dass du sagst, hey, das könnte ich ja in Österreich auch genauso umsetzen oder ähnlich?
Man kann in der Politik viel gestalten und wir haben in Österreich gerade ein Zeitfenster, wo im Bildungsbereich viel vorangehen kann, weil wir so eine Krise in der Gesellschaft haben über Budget und Reformstau. Und eine Koalition aus drei Parteien, die einen Schwerpunkt haben, nämlich die Bildung zu reformieren. Also da wird die nächsten Jahre zum Glück ganz, ganz viel möglich sein über politische Initiativen. Es braucht aber neben politischen Initiativen auch ein kulturelles Bewusstsein. Darum auch dieser Podcast oder eure Initiative ganz, ganz wichtig. Es geht nämlich auch um einen kulturellen Wandel. Wenn wir uns zum Beispiel das Thema anschauen, Übergewicht bei Kindern, hat die letzten Jahre wieder zugenommen. Viele Kinder und Familien, die sich ungesund ernähren, in der Familie ungesund ernähren, wo Kleinkinder schon zu viel Zucker bekommen oder Softdrinks, zuckerhaltige Getränke, frühzeitig sich daran gewöhnen. Und diese Familien zum Teil nicht wissen, was für Auswirkungen diese Ernährung der Kleinkinder hat. Und wir sehen es dann in den Schulen. Und in den Schulen ist es dann oft zu spät. Wir brauchen auch einen kulturellen Wandel und auch ein Bewusstsein von Eltern, was es bedeutet, nämlich den Kleinkindern schon vorzuleben und in der eigenen Familie eine gute Ernährung zu haben. Die Bildungseinrichtung hat eine wichtige ausgleichende Funktion, aber wir müssen früher ran an die kulturelle Gegebenheit und an die Eltern.
Mhm. Man kann natürlich sagen, diese zweite Chance in der Schule quasi noch eine neue Weiche zu stellen für die Ernährung, bin ich voll bei dir, das ist am besten möglich vielleicht nur im Elementarbereich oder im Primarbereich, also in der Volksschule oder im Kindergarten. Du hast jetzt ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr ins Auge gefasst, sozusagen im Plan Z. Jetzt, was sind deine Beweggründe dafür?
Ich halte ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr für ganz zentral und wichtig. Denn je früher wir in der Bildung ansetzen, desto mehr kann man schaffen. Kinder lernen unglaublich schnell, aber wir sehen, ein Jahr verpflichtend ist zu wenig, insbesondere bei den Kindern, die es brauchen, zum Beispiel sprachlich. Kinder aus bildungsferneren Elternhäusern, die zu Hause auch eine andere Erstsprache haben als Deutsch, da reicht das eine Jahr nicht aus, um die Sprache zu lernen. Und eben ohne der Sprache sind andere Themen auch schwierig. Wenn ich in der Volksschule die Lehrkraft nicht verstehe, kann die noch so viel über Ernährungsbildung erzählen, ohne Sprache geht's nicht. Also ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr führt zu besserer Deutschförderung und auch zu einer früheren Sozialisierung der Kinder. Heißt, lernen den Umgang mit anderen Kindern, mit anderen Menschen. Das ist ein wichtiger Bestandteil unserer Sozialisierung. Und darum bin ich ein Anhänger zumindest von zwei verpflichtenden Kindergartenjahren. Und wir werden das auch ab 2027 umsetzen. Noch eine Bemerkung zu Kindergarten und Ernährung. Mein Eindruck ist, dass sich hier sehr viel getan hat, auch in den letzten Jahren. Nämlich beispielsweise, wie Essen zubereitet wird. Nämlich, dass man die Kinder da auch oft mit hineinholt in die Entscheidungsfindung. Was bereitet man vor? Woher kommt das Essen? Nämlich Essen auch als pädagogisches Element zu sehen und nicht nur das Essen ist da und jetzt muss gegessen werden, sondern das auch als gemeinsamen Akt im Kindergarten zu sehen, wo man die Kinder hier beteiligt. Da sehe ich sehr viele Fortschritte im elementarpädagogischen Bereich, die ich auch sehr begrüße.
Mhm. Wir haben unsere Community ein bisschen befragt, wie du kommst, was soll man fragen? Und das war auch ein großer Punkt natürlich, dass in der Stadt wieder eigentlich für das gesorgt wird, gemeinsames Jahr sind, was total super ist, wo viele vom Land quasi hinschauen und sagen, wow, das ist voll lässig, weil Geschmacksbildung, du hast einfach Möglichkeit, wenn du Dinge aufschneidest, essen die Kinder das. Wenn ich das von daheim mitgebe und der Apfel ist aufgeschnitten, isst der am Zähne den braunen Apfel nicht mehr natürlich, weil er nicht mehr so attraktiv findet. Wenn in den Kindergärten quasi geschnipselt wird und auch einfach eine Varianz an Obst und Gemüse dargereicht wird, nachher ist die Chance voll groß, dass die Kinder einfach diese geschmackliche Prägung auch mitnehmen. Das ist am Land gar nicht so leicht. Das sind vereinzelte Kindergärten, die das vielleicht anbieten, die was das sehen von den Städten. Gibt es da dann zukünftig, weil das auch im Aktionsplan steht, dass in den Kindergärten quasi eine kostenlose Jause zur Verfügung stehen soll? Gibt es da schon Umsetzungspläne, wie das auch am Land umgesetzt wird? Also in den Ländern, muss ich sagen,
ja. Bundesländern.
Ich muss immer so ein bisschen kämpfen, weil ich weiß immer, in Wien redet man nur über Wien meistens.
Aber ich sehe auch andere Bereiche in Österreich, wo das in der Elementarpädagogik gelebt wird. Gesunde Jause gibt es in vielen Kindergärten in Österreich. Nicht flächendeckend, genau. Aber immer mehr, die das auch machen. Und im Regierungsprogramm ist dazu ein Programm verankert, nämlich auch eine Jause im Kindergarten. Und an dem arbeiten wir gerade, nämlich wie man flächendeckend hier auch in Österreich Kindergärten unterstützen kann über eine gesunde Jause. Das ist angesichts der knappen Budgets zumindest ein Beitrag, wie wir bundesweit unterstützen können, um so eine gesunde Ernährung flächendeckend in die Kindergärten zu bringen.
Jetzt ist es natürlich ein super Plan, dass man ein zweites verpflichtendes Kindergartenjahr einführt. Im Plan Z ist natürlich der Lehrermangel und wahrscheinlich gleich der Elementarpädagogenmangel dann ein Punkt, den man sich auch vornimmt. Das heißt, mit dem verpflichtenden Jahr werden wahrscheinlich mehr Pädagoginnen braucht. Sind die da, sind die verfügbar, in der Qualität vor allem, weil das gefällt mir auch voll gut. Das sagst du auch immer wieder, dass man eigentlich schon auch schauen muss, welche Qualität der Lehrer haben wir. Ich finde, dass wir großes Potenzial haben. Wir arbeiten komplett viel mit Pädagoginnen über die pädagogischen Hochschulen, machen wir Fort- und Weiterbildungen. Und da merke ich immer wieder, es sind die meisten Pädagoginnen extrem engagiert. Wenn wir eine Sommerakademie machen, sind alle wieder da und jeder redet immer, dass die Lehrer nur Ferien haben wollen. Und dann sind sie aber eigentlich genau in der ersten Schulwoche schon wieder im Einsatz und dann sie weiterbilden. Also ich bin offensichtlich nur umringt von voll engagierten Pädagoginnen. Und ich würde mal sagen, der Großteil der Pädagoginnen ist engagiert und auch talentiert. Ein paar Ausnahmen gibt es natürlich. Aber wie schaut es aus rund um die Lehrerinnenbesetzung?
Das erlebe ich genauso. Unglaublich engagierte Pädagoginnen und Pädagogen, die ihren Beruf auch als Berufung sehen und die Bildungsarbeit mit den Kindern gerne machen. Und das ist so unglaublich wichtig, denn es ist wohl einer der wichtigsten Berufe in unserem Land. Denn dort wird die Zukunft gestaltet, in den Kindergärten, in den Schulen. Leider ist es so, dass in den letzten Jahren ein massiver Pädagoginnenmangel entstanden ist, in der Schule und auch im Kindergarten. Es ist zum Glück jetzt gelungen, durch unterschiedliche Maßnahmen diesen im Schulbereich massiv zu reduzieren. Das heißt, wir haben nur noch einen regionalen Mangel an Pädagoginnen und Pädagogen und in unterschiedlichen Fächern. Aber im Kindergarten haben wir einen flächendeckenden. Und deshalb habe ich hier als Bildungsminister auch eine Initiative gestartet, eine große Ausbildungsoffensive, um mehr Personen für diesen schönen Beruf auch auszubilden. Und starte ich auch eine Qualitätsoffensive, nämlich mit dem Ziel, österreichweite Mindeststandards zu haben, um so die Qualität zu verbessern und damit auch den Beruf im Kindergarten attraktiver zu gestalten, um ausreichend Fachpersonal in diesem wichtigen Zukunftsbereich zu haben.
Wo siehst du so einen Mindeststandard um? Was geht es da genau?
Geht es zum Beispiel um Anforderungen an die Ausbildung für das Personal in den Kindergärten, wie Assistenzpersonal fortgebildet wird. Da geht es um Gruppengröße, um die Frage der Sprachförderung. Das sind die Themen, die dort im Mittelpunkt stehen. Das wird gerade verhandelt österreichweit im Rahmen der Reformpartnerschaft, um so gemeinsame Standards in Österreich zu schaffen, damit der Kindergartner in Vorarlberg nicht ganz anders ist als der Kindergarten in Tirol, weil die Kinder haben das gleiche Recht auf eine gute Bildung.
Das wäre es eigentlich. Jetzt ist natürlich auch ein bisschen ein Unterschied immer von dem, wie du zuerst gesagt hast, je nachdem, welchen sozialen Geflecht man groß wird sozusagen. Wir haben letztes Jahr gemeinsam mit der Bundesschülervertretung eine Umfrage gemacht mit 5000 Schülerinnen. Wir sind da drauf gekommen, dass eigentlich umso sozial schwächer, umso eher kriegen die Kinder zum Beispiel Geld mit, um sich eine Jause zu kaufen, und umso gebildeter die Struktur ist, umso eher kriegen die Kinder Jausen mit, ausgewogene Jausen. Ich sage immer, wir Strebereltern haben dann eine Jausenbox mit 8 Untergliederungen und alle Dinge drinnen, die 30.
Das ist sehr motiviert, ja.
Genau, meine Frage klein, wie schaut bei euch die Jausenbox daheim aus für die Kinder?
Das ist sehr, sehr engagiert, weil wir 8 unterschiedliche Bereiche haben.
Da war ich jetzt schon im obersten Ende. Yeah. Also ich glaube, mehr geht nicht mehr.
Ich habe selber von meinen Eltern tatsächlich immer eine Jause mitbekommen. Ob die immer ganz gesund war, unterschiedlich. Nutella-Brot war schon auch mit dabei. Ja. Aber meine Eltern haben das mit Liebe immer vorbereitet. Und da war ich natürlich privilegiert als Kind und schätze das auch. Nämlich Eltern, die sich dafür die Zeit genommen haben, neben einem Beruf, das in der Früh auch noch zu machen, mit wenig Wertschätzung dafür als Kind nimmt man das einfach als Selbstverständlichkeit. Aber nie zu spät auch dafür mal Danke zu sagen. Aber natürlich, man sieht die großen Unterschiede je nach Einkommen der Eltern und auch nach Bildungsstand der Eltern. Auch verständlicherweise, weil auch die Lebenslagen sehr, sehr unterschiedlich sind. Darum können wir nicht davon ausgehen, dass es alle Eltern machen können und schaffen. Es ist auch ein großes Thema, was viel zu wenig gesehen wird. Hungrige Kinder in der Schule, nämlich Kinder, die noch nicht gefrühstückt haben und damit leeren Magen in der Schule sitzen oder auch im Kindergarten sind. Das ist ein Phänomen, das wir stärker sehen müssen als Gesellschaft, weil mit leerem Magen lernt sich's nicht gut.
Ja. Es ist leider, das zieht sich wirklich bis zur Matura sozusagen, die noch ein später natürlich Jugendliche frühstücken nicht, weil später aufstehen, weil es vielleicht auch länger aufbleiben, weil es ewig am Handy hängen oder sich in die Sachen natürlich wenig Schlaf kriegen. Eigentlich kämen sehr oft mit wenig Schlaf, mit kaum Frühstück sozusagen, wann überhaupt, und essen dann eigentlich erst irgendwann vielleicht ein Jausen am Vormittag. Und wo man sich eigentlich eine Leistungskurve von so einem Jugendlichen anschaut, wäre natürlich Höchstleistung zum Beispiel um 9 möglich, aber die ist natürlich nicht möglich, wenn ich da mit leeren Magen da sitze. Ganz, ganz ein wichtiges Thema, das wir eigentlich auch über die Unterrichtsmaterialien und über die Schülerinnen und Schüler wieder nach Hause tragen sozusagen. Also wir möchten auch, dass das so ähnlich funktioniert, wie dort man es mit der Mülltrennung, dass eigentlich die Kinder irgendwie heimkommen und sagen, du Mama, aber jetzt habe ich gelernt, ich soll eigentlich, oder das wäre eigentlich gut, und eigentlich sollte man da so und so essen oder was auch immer. Dieses Wissen zum Essen auch nach Hause zu tragen.
Super.
Sozusagen.
Kinder als Botschafter zu sehen.
Genau.
Ja. Die eigenen Überzeugung.
Das war es natürlich. Ist man immer daran interessiert, dass Pädagoginnen noch besser wären, in dem Sinn, dass man sagt, okay, die müssen jetzt die Thematik vielleicht auch noch übernehmen. Ich merke das immer, wenn wir daherkommen, wie wir dort angefangen haben, auch mit dem Bildungsministerium, also mit den Bildungsdirektionen, wo man diese Thematik Essen und Ernährung und Lebensmittelproduktion auch in die Schulen tragen. Auf einmal sagen die Lehrer zu mir vereinzelt, naja, oder auch Direktoren, das leite ich gar nicht weiter, weil was sollen wir jetzt noch alles übernehmen in der Schule? Und ich verstehe das auch voll, weil wirklich viele Themen quasi auf die Schule weitergeben werden, was eigentlich normalerweise früher im familiären Kontext erlernt wurde. Geschmacksbildung, überhaupt Versorgung, Ernährungswissen, auch Kochen lernen oder sowas. Wir merken jetzt zum Beispiel, dass ganz viele Kinder nicht mehr mit Messer und Gabi zum Beispiel essen können. Ich bin jetzt ein paar Mal in Brennpunktschulen unterwegs gewesen, wo ich merke, man weiß eigentlich nicht mehr, was eine Esskultur ist, eine österreichische. Ich glaube, letztes Jahr oder so sind über 60% der Kinder, die in Wien eingeschult worden sind, mit Migrationshintergrund gewesen. Das heißt, auch da andere Kulturen einprasseln und man eigentlich gar nicht mehr dann von lauter vielen Kulturen gar nicht mehr weiß, was ist eine österreichische Kultur eigentlich jetzt am Esstisch sozusagen. Und du bist ja in der Integration auch jetzt in deinen politischen letzten Jahren relativ gut eingesetzt gewesen. Was sind da die Pläne jetzt, integrationspolitisch da einzuwirken, dass man auch unsere Kultur wahrnimmt und auch nicht nur unsere Kultur, sondern generell auch eine gewisse Esskultur ins Leben ruft.
Ja, gemeinsam kultiviert Essen ist auch eine Form von Integration. Finde ich eine sehr gute Fragestellung, weil es selten so gesehen wird. Ist aber ein wesentlicher Bestandteil. Und in manchen Kulturen ist es weniger verbreitet, gemeinsam gesund zu essen und sich die Zeit dafür zu nehmen, auch im Familienverband. Darum ist es wichtig, dass es in der Schule auch vermittelt wird, nämlich kulturelle Normen und Integration in Österreich auch eingefordert wird, nämlich, dass es gewisse Grundprinzipien gibt, die geteilt werden müssen. Beim kulturellen Essen können wir jetzt nicht in alle Familien reingehen und sagen, ihr habt so und so Mittag zu essen. Das ist schon die Freiheit der Familien, das
genau,
zu bestimmen.
Genau, man könnte Sicht immer geben. Ich bin das wirklich gefragt worden, ja, was ist denn eigentlich österreichische Esskultur? Was habt ihr? Döner? Pizza? Was ist denn eigentlich?
Ich habe heute Backhändler gegessen.
Ja, genau.
Am Freitag, das ist zumindest zum Teil der österreichischen Kultur, hat das Backhändler. Aber genau. Ich würde es auch nicht festmachen an der Art der Speise. Ich glaube, das wäre eine verkürzte Sichtweise darauf. Wichtiger ist dieses sich Zeit nehmen zum Essen, bewusst zu sein, was man isst, Essen auch als eine Gemeinschaftsaktivität zu sehen, in Familien als Ort, wo auch Gespräche stattfinden. Das ist eigentlich das Wesentlichere an der österreichischen Kultur, als welches Essen jetzt gegessen wird. Ich finde, das ist schon kulturelle Freiheit, jedes Einzelnen das zu bestimmen.
Absolut.
Aber für die Kinder wichtig eben auch zu lernen, was heißt das, mit Gabel und Messer zu essen. Halt in Österreich muss man mit Gabel und Messer lernen, umzugehen und essen zu können. Das ist eine Kulturtechnik, die wir in Österreich voraussetzen müssen. Und jede Aufgabe der Gesellschaft wird gerne an die Schule delegiert. Also wir müssen da auch vorsichtig sein. Was kann Schule alles leisten? Aber natürlich Ernährungsbildung, Gesundheitsbildung ist ein wichtiger Teil davon. Genauso auch die Vermittlung von kulturellen Normen.
Absolut. Und eine Möglichkeit, das siehst du jetzt schon so, dass dieser im schulischen Kontext auch vermittelt werden kann. Und so.
Auf jeden Fall. Wir haben auch viel Gesundheitsbildung und Ernährungsbildung in den Schulen, schon in der Volksschule, schon davor eigentlich im Kindergarten. Wenn ich jetzt an meinen Kindergarten denke, beispielsweise Zähneputzen jetzt als Gesundheitsbildung, war bei mir im Kindergarten schon verankert und dann in der Volksschule. Und das fand ich eine sehr sinnvolle präventive Maßnahme, um unabhängig von den Eltern Kinder direkt zu erreichen.
Das ist ein super Beispiel, finde ich, für das, wie man Dinge einführen kann, weil das war ja wirklich so, also vor mir, also jetzt bin ich schon ein bisschen älteres Semester und vor meiner Zeit quasi, oder auch noch mit meiner Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, war Zähneputzen jetzt nicht so was, was man wirklich zweimal am Tag gemacht hat. Und man hat das eigentlich mit meiner Generation so richtig als erst erlernt. Das kann man sich vielleicht jetzt gar nicht mehr so vorstellen, aber so war das. Meine Kinder könnten sich jetzt nie vorstellen, dass sie ohne Zähneputzen ins Bett gingen. Aber das war, tut man es in die 70er, 80er Jahre durchaus noch gesellschaftsfähig. Und hat natürlich zu dem geführt, dass wir komplett andere Zahngesundheit haben. Jetzt könnte man das natürlich als super Beispiel nehmen für das, wie man in Zukunft eigentlich ein gesundes, leistungsfähiges Volk eigentlich auch herausbringen kann, indem man ihnen zeigt, wie man sie mit Essen gesund erhält.
Absolut, hier ist wirklich was gelungen in den letzten Jahrzehnten mit der Zahnhygiene und der Bildungsarbeit in diesem Bereich. Aber wir sehen auch dort riesige Unterschiede nach Einkommen und Bildungshintergrund der Eltern. Es gibt auch in der Volksschule Kinder mit massiv Karies und ganz schlechter Zahnhygiene, trotz diesen Programmen. Ja, noch immer. Es gibt da einfach große Unterschiede. Deshalb ist Bildungsarbeit auch nie zu Ende. Das ist eine ständige Arbeit und ein ständiges Verbessern, um unsere Gesellschaft voranzubringen und auch Chancengerechtigkeit herzustellen. Weil allein bei dem Beispiel, ob man gesunde oder nicht gesunde Zähne hat, macht im Leben einen riesigen Unterschied aus. Nicht nur für die persönliche Gesundheit, sondern auch, wo man in der Gesellschaft gesehen wird, wie man beruflich auch erfolgreich sein kann. Das sind ja auch gewisse Merkmale, die damit einhergehen. Und darum ist es wichtig, dass da unabhängig von der Herkunft einfach die Bewusstseinsarbeit stattfindet.
Genau, und im Essenskontext heißt das völlig, wie du das gesagt hast, egal eigentlich, welchen kulturellen Einschlag wir da essenstechnisch dann auch einfließen lassen am Tisch. Das Wichtige wäre nur, dass gute, ausgewogene Nährstoffe eigentlich auch am Teller vorzufinden sind. Wenn du jetzt den Plan Z nochmal herholst, ihr habt gesagt, es geht darum auch, die Schülerinnen und Schüler für das echte Leben vorzubereiten. Sehr praxisorientiert, die Problemlösefähigkeit, ich merke mehr und mehr, dass eigentlich die einzelnen Generationen vielleicht ein bisschen lebensfremder sind, in dem Sinn, dass man einfach gewisse Dinge nicht mehr so selbstverständlich, wie man früher gesagt hat, das Hausverstand oder das kriege ich einfach mit von daheim, dass die Dinge nicht mehr zum Teil da sind. Meint ihr das damit oder was ist das echte Leben?
Das echte Leben ist unser Leben, das wir alle als Menschen führen. Insbesondere dann, wenn wir volljährig sind und eigenverantwortliche Entscheidungen treffen müssen in einer immer komplexer werdenden Welt. Es ist ja nicht einfach, für sich selber richtige Entscheidungen zu treffen. Welche Ausbildung möchte man machen und auch andere Themen. Und auf das soll die Schule vorbereiten. Nämlich, dass man selbstbestimmt das Leben in die eigene Hände nehmen kann und mündige Entscheidungen treffen kann.
Was sind die Kernkompetenzen für so ein mündiges Entscheiden? Was würdest du
beispielsweise
sagen?
Kritikfähigkeit, nämlich den eigenen Verstand verwenden zu können und eigene Schlüsse ziehen zu können. Kooperationsfähigkeit, die Fähigkeit, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten. Kommunikationsfähigkeit, die Fähigkeit, sich selber mitzuteilen. Kreativität, neue Lösungen für neue Probleme zu finden. Das sind Grundkompetenzen, die die Schule vermitteln muss, um so auf das Leben gut vorbereitet zu sein. Und da können natürlich Themen wie Gesundheitskompetenz oder Ernährungskompetenz oder auch Wirtschaftskompetenz mit dazu. Und das muss in der Schule auch praxisnah vermittelt werden, damit dann ein gutes Leben geführt werden kann.
Ich merke das in Schulen, wo jetzt so ein Ansatz ist wie, keine Ahnung, HLWs, Hotelfachschulen und so weiter, viel mehr Bezug zum Leben ist, also die Selbstverständlichkeiten quasi gelehrt werden, dass man grüß Gott sagt, auf Wiederschauen. Für mich ist das immer so genial, wenn ich auf den Campus komme von einer Hotelfachschule oder sowas und ich bin suchend, dann kommen schon 5 Schülerinnen her, kann ich Ihnen helfen?
Ja,
und dann,
ja.
Und grüß Gott, voll lässig, mir gefällt das voll und dann komme ich irgendwo, keine Ahnung, in Wien, in irgendeiner Schule zum Beispiel, und dann sieht man mich schon suchend und alle Kinder stecken ihren Kopf weg und trauen sich irgendwo hin, dass sie ja nicht angeredet werden, weil man einfach auch Das habe ich immer so, wie ich das erste Mal gelesen habe, weil ich mir dachte, meinst du jetzt das auch mit dem echten Leben, dass man einfach auch offen ist für das echte Leben, dass man sich traut, mit anderen zu sprechen, auch, dass man überhaupt den Zugang hat, dass man zuhört und auch versteht. Du hast zuerst auch gesagt, sinnerfassend lesen, das kennen ja, glaube ich, fast die Hälfte oder der Kinder oder der Jugendlichen, die das 9. Schuljahr beenden, nicht sinnerfassend lesen. Was ist da der Plan, um dem zu entgegnen, dass sie das auch besser fassen können?
Ja, die Grundkompetenzen sind die Basis. Lesen, Schreiben, Rechnen und der Umgang mit dem Internet, das müssen wir sicherstellen für alle, die die Schule verlassen. Weil ohne diesen Grundkompetenzen andere Kompetenzen nicht erwerbbar sind und das selbstbestimmte Leben nicht möglich ist. Und darum ein starker Fokus meiner politischen Arbeit, diese Grundkompetenzen zu stärken, zum Beispiel zu lesen, die deutsche Sprache zu beherrschen. Das ist der Schlüssel dann für eine Bildungsgerechtigkeit und für eine Entfaltung. Und wir haben in Österreich tolle Schultypen, berufsbildende Schulen, die auch gut auf das Leben vorbereiten. Wir müssen in allen Schultypen die Frage, wie werden die Jugendlichen auf das Leben vorbereiten, stärker in den Mittelpunkt stellen. Und darum meine Reformagenda mit dem Plan Zukunft ist, alle Schulformen so zu gestalten, dass sie gut aufs Leben vorbereiten.
Wenn du mit der Bildung dann fertig bist, wie möchtest du, dass Österreich aufgestellt ist?
Ich glaube, fertig wird man nie sein.
Gedankenexperiment. Du bist fertig mit der Bildung, du hast alles umsetzen können, was du umsetzen möchtest. Wie schaut die Bildung
meine
in Österreich aus?
Meine ideale Welt ist, dass jedes Kind jeden Tag gerne in die Schule geht, gerne lernt und damit gut vorbereitet wird für ein selbstständiges, ökonomisch unabhängiges und auch glückliches Leben. Wenn das gelingt, dann wäre ich zu Ende. Aber es ist nie zu Ende. Das ist die Vision und daran soll man sich orientieren.
Voll. Und ich hoffe doch, dass trotzdem immer weiter sich eine Lehrer gibt, die was vielleicht manche in die Grenzen weisen, in dem Sinn, dass man dann aus dem heraus eine Kraft entwickelt, die dann das entsteht, dass jemand sich auf den Weg macht und sagt, hey, ich möchte, wenn ich Bildungsminister bin, auch wirklich was bewegen. Das merkt man voll bei dir, das ist voll schön. Ich hoffe, dass wir in irgendeiner Weise wieder weiterreden können. Bei uns ist die Zeit schon wieder fortgeschritten. Ich muss leider ein Ende setzen, obwohl mich noch viel Fragen da quälen würden, die was ich dir gerne noch stellen würde, vor allem auch von der Community immer wieder gekommen sind. Ich möchte herzlichen Dank sagen für deine offene Sicht auf das und vielleicht abschließend, dass wir noch ganz kurz deinen Plan Z, was sind die nächsten 3 Schritte, die ihr angeht jetzt in der Umsetzung dessen?
Mir ist als Politiker immer sehr, sehr wichtig, auch einzubinden und zuzuhören. Nämlich wir machen die Bildung für die Schülerinnen und die Schüler, für die Eltern und wichtig sind auch die Pädagoginnen und Pädagogen dazu. Das heißt, die erste Phase war ein Zuhören. Über 40.000 Menschen haben mitgemacht, haben sich beteiligt. Es wird jetzt noch Veranstaltungen geben, wo man vor Ort miteinander redet und dann Ende März die Vorstellung von meinem Plan Zukunft, um wirklich unser Bildungssystem in die Zukunft zu bringen, dort, wo es sein muss, damit wir als Gesellschaft erfolgreich sind. Ich danke für das nette Gespräch. Hat auch mir viel Freude bereitet, über diese Themen zu reden und weiterhin gutes Gelingen mit diesem wichtigen Bereich der Ernährungs- und Gesundheitsbildung. Das ist eine wichtige Säule für die Zukunft unseres Landes.
Herzlichen Dank, möchte ich auch sagen, für das, dass ihr uns als Bildungsministerium da unterstützt und wirklich mit unseren Materialien, muss ich immer sagen, sind wir offene Türen eingelaufen, gleich am Anfang, wie wir gestartet sind, weil wir einfach wirklich in die Breite getragen werden durch die Bildungsdirektionen mit unseren Inhalten, weil man einfach erkannt hat, das ist ein wichtiges Thema. Na, danke dafür, dass man da einfach durchmarschieren kann sozusagen und nicht behindert wird, indem dass man einfach ein bisschen was in die Schulen tragen möchte, was so wichtig ist. Und ja, auf ein gutes, dass wir da ganz viele Sachen umsetzen, die wir heute auch besprochen haben und auf uns kommen zu hören. Ich merke, wunderbar, da kommen wir auch auf ein gutes Bildungsministerium zu hören. Herzlichen Dank für deine Zeit.
Und sehr gerne.
Hat mich voll gefreut, dass wir heute da gesprochen haben. Und auch, war voll schön, dass du mit dabei warst. Wenn dir das gefallen hat, dann bitte, wenn du nicht abonniert hast, unbedingt abonnieren unseren Kanal, dass du keine Folge mehr versäumst und Kommentar da lassen, falls dir irgendwas gefallen hat oder auch nicht gefallen hat. Danke fürs Dabeisein. Pfiat euch.
Ciao.
Schön, dass du in dieser Episode wieder mit dabei warst. Abonniere uns, empfehle unseren Podcast deinen Freunden und teile weiterhin die Begeisterung für unsere Themen.